Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir haben am 29. Februar, dieses Jahr mal ein Schaltjahr, am letzten Tag im Februar ist immer der Tag der seltenen Erkrankung, selbst eine Veranstaltung initiiert und ausgetragen zur Amyloidose.
Genau. Du musst wissen, es gibt sehr viele seltene Erkrankungen und dazu muss man wissen, dass viele seltene Erkrankungen keine richtige Lobby haben oder zumindest Unterstützer haben, von denen eine Stimme zu bekommen, worum es geht bei dieser Erkrankung und dass sie Unterstützung bekommen. Und interessanterweise, warum haben wir die Amyloidose genommen? Die Amyloidose betrifft auch das muskelskeletale System und es gibt einen Zusammenhang mit zum Beispiel einem Faktor 10 Mangel, der durchaus mit der Amyloidose vergesellschaftet werden. Also kann sozusagen, kann, muss aber nicht, aber so sind wir drauf gekommen, uns um die Amyloidose zu kümmern.
Und die Amyloidose ist ja wirklich auch eine seltene Erkrankung unter den seltenen Erkrankungen. Also sie kommt wirklich selten vor und das große Problem dieser seltenen Erkrankung ist, dass sie eben auch selten erkannt werden.
Und auch sehr spät. Die Patienten durchlaufen mehrere Schritte und auch Stationen bei Fachspezialisten und auch immer wieder mit unterschiedlichen Symptomen, das heißt Müdigkeit, Schmerzen in muskelskeletalen Bereichen, Probleme mit dem Herzen und ganz spannend auch wirklich Dinge, wo man eigentlich das Gefühl hat, sehr einfach und klar, Schmerzen an den Handgelenken. Und das war für mich letzten Endes auch der Auslöser. Du hattest eine Kollegin dabei, die dazu berichtet hat. Die ist Handchirurgin.
Genau, Isabella Mehling, Handchirurgin. Und sie hatte darüber berichtet, dass das Karpaltunnelsyndrom, also diese Einengung von dem Nervenkanal im Handgelenk, oftmals so das erste Symptom ist. Und dass es mittlerweile üblich ist, zumindest bei ihr, dass man, wenn so etwas vorliegt, auch Proben entnimmt, um die eben diese Amyloidose frühzeitig zu erkennen. Das Thema war ja oft, dass die bislang nur schwierig zu behandeln war. Da hat sich jetzt ein bisschen was getan und im Rahmen dessen oder auch im Nachgang dieser Veranstaltung hast du ja jemanden getroffen und ein Interview mit ihm geführt.
Genau, das ist der Dr. Öztürk, Kardiologe an der Universitätsklinik in Bonn, der sich im Rahmen seiner Ausbildung, Herzerkrankung, hat er sich mit dem Thema der Amyloidose noch mehr vertieft.
Dann springen wir doch mal gerade rein, oder?
Genau. Hallo, Herr Öztürk.
Hallo.
Sie sind Experte. Experte für Amyloidose. Amyloidose ist ja ein ganz großer Begriff. Können Sie mir in ein paar Sätzen erklären, was überhaupt Amyloidose ist. Schon das Wort ist ja schon schwierig, muss man ja ganz ehrlich gesagt sagen. Was ist überhaupt Amyloidose?
Ja, richtig. Also Amyloidose ist eine systemische Erkrankung, die eigentlich nicht so häufig vorkommt wie alle anderen Erkrankungen, aber immer wieder mal vorkommen kann und auch leider Gottes deswegen in dem Bereich der Erfahrung nicht so häufig vorkommt, deswegen übersehen werden kann. Amyloidose ist eine Eiweißerkrankung, chronisch verläuft, wie ich schon am Anfang gesagt habe, und auch verschiedene Organe betreffen kann. Das ist nicht nur zum Beispiel, was auch häufig vorkommt, Nervensystem, Herz oder Niere. Das kann aber alle anderen Organe, wie zum Beispiel Magen-Darm-System, Auge, genauso betreffen. Deswegen ist eine wichtige Erkrankung, bei der alle Fachdisziplinen interdisziplinär zusammenarbeiten muss, weswegen die Patienten immer wieder übersehen werden. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, bei dieser Erkrankung sieht man nicht unbedingt eine bestimmte Symptom, was man erwarten will und sagen kann, okay, wenn die Patienten diese Beschwerden haben, können Amyloidose haben, ist eher schwierig zu sagen, sondern das ist Symptomkonstellation, die immer wieder mit den anderen Erkrankungen verwechselt werden kann.
Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage. Amyloidose, nochmal zurück, ja. Nochmal einen Schritt, nochmal zurück für mich. Die Amyloidose ist eine Eiweiß.
Ja.
Störung, was passiert?
Ablagerung.
Das heißt, da die Eiweiße werden abgelagert, wo? Wo werden diese Eiweiße?
An verschiedenen Organen.
Das heißt, gibt es eine, ist das Eiweiß verändert oder das Amyloid verändert oder was passiert damit? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, kann man sich so vorstellen, muss ja ein Grund dafür sein, warum Eiweiße sich verformen und weswegen deren Löslichkeit verlieren im Blut und anhand dessen oder als Folge dann anfangen an verschiedenen Orten im Körper sich abzulagern. Also das heißt, es gibt einen Grund dafür, warum normale Eiweiße im Körper deren Löslichkeit verlieren, okay, und dann fangen an, überall sich abzulagern. Und diese Gründe sind ja vielfältig. Häufigste sehen wir bei den altersbedingten Varianten ein Eiweiß, Transporteiweiß für Vitamin A und Schilddrüsenhormone, Transthyretin. Aus irgendeinem Grund, ab bestimmten Alter, verliert seine Tetramerform und dann zerfällt in die Monomere, heißt das, verliert seine Struktur und diese Struktur eigentlich dafür da, dass es löslich bleibt im Blut. Wenn diese Struktur nicht mehr gewährleistet ist und dann verliert seine Löslichkeit und fängt an dadurch diese Fibrillen, Amyloidfibrillen, ne, wie so Fäden kann man sich vorstellen, zu bilden und diese Fäden werden in den verschiedenen Organen sich ablagern und das nennt man Amyloidose und okay. Je nach Grund kann man sagen Transthyretin-Amyloidose oder gibt es auch andere Amyloidose, Laichketten-Amyloidose, AL-Amyloidose. Das ist etwas seltener, Gott sei Dank, weil das verläuft tatsächlich etwas negativer oder schlimmer als Transthyretin-Amyloidose und das tritt insbesondere bei den Patienten, die mit Blutkrebs zu tun haben. Bestimmte Blutkrebsarten führen dazu, diese Laichketten im Körper zu erhöhen und die verlieren irgendwann aufgrund dieser Erkrankungen deren Löslichkeit und die fangen wiederum in den Organen sich abzulagern.
Gibt es denn Unterschiede zwischen den, also diese eine Amyloidose ist die TTR-Amyloidose und die andere ist die AL-Amyloidose. Gibt es denn zwischen den beiden Amyloidosearten Unterschiede, wo sich diese Amyloide ablagern? Das heißt, die TTR lagern die sich in bestimmten Organen oder ist das gleichermaßen in beiden Formen gleich? Können die sich in allen Organen ablagern?
Sehr guter Punkt. Es gibt tatsächlich, wenn man genau hinschaut, gibt es mehr oder weniger Unterschiede. Beide Amyloidosearten können sich oder häufig sich im Herzen ablagern. Und das ist in der Regel die erste Manifestation, wie man auf diese Idee kommt, dass die Patienten Amyloidose haben können. Aber zum Beispiel AL-Amyloidose wird sich aber auch zum Beispiel häufig in den Nieren ablagern. Okay. Die können auch sich im Nervensystem, an den Nerven ablagern, aber auch in verschiedenen Bereichen des Körpers kann man das auch sehen. Zum Beispiel, wir stellen AL-Amyloidose insbesondere im Knochenmarkfunktion fest, weil das ist ja das Problem, Hauptproblem, warum Patienten diese AL-Amyloidose entwickeln. Ja? Aber wohingegen Transthyretin-Amyloidose, diese ATTR-Amyloidose, fängt in der Regel in den Handgelenken an, sogenannte als Karpaltunnelsyndrom, und an späteren Folgen im Nervensystem, dann kommt irgendwann das Herz auch dazu, aber auch, was man nicht vergessen soll, Auge, Niere kann genauso betroffen sein von auch ATTR-Amyloidose.
Okay, also gehe ich davon aus, dass diese beiden Arten der Amyloidose erblich bedingt, kann man sagen, die haben eine genetische Veränderung. Das heißt, kann ich, wenn diese Amyloidosearten festgestellt worden sind, kann man das genetisch feststellen? Wird das vererbt? Wird das weitergegeben? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Da müssen wir so konkret sagen, bei AL-Amyloidose von einer genetischen Veranlagung kann man nicht so richtig sprechen. Natürlich kann man von einer genetischen Veranlagung für diese Plasmazell-Diskresie im Blutkrebs sprechen, dass man in einer Familie häufiger sieht, aber an sich AL-Amyloidose wird nicht als genetisch, nicht genetisch unterteilt. Wohingegen ATTR-Amyloidose tatsächlich hat zwei Subgruppen. Am häufigsten wäre, das ist ja nicht genetische Art, altersbedingt auftretende Form, sogenannte Wildtyp nennt man das. 70-80% der Gesamt-ATTR-Amyloidose haben diese Art von Amyloidose und übrig bleiben jetzt ungefähr 20% ist ja genetische Form. Genetische Form fängt früher an und kann auch häufiger Frauen betroffen davon sein als Männer. Normalerweise sagen wir, ATTR-Amyloidose deutlich häufiger bei Männern auftritt als bei Frauen. Aber wenn das genetische Form ist, kann auch genauso häufig bei Frauen auftreten.
Wenn ich jetzt nochmal beide Formen, gibt es noch eine andere Form außer der AL und der ATTR-Amyloidose? Gibt es noch eine Form, die ich noch nicht...
Deutlich, also eigentlich mehrere Formen von Amyloidosen gibt es, aber die auch relativ nicht geforscht sind und selten vorkommen. Ich würde selten nicht so häufig verwenden, weil wir dachten vor 10 Jahren eigentlich Amyloidose sehr selten vorkommt. Jetzt mittlerweile wissen, das ist nicht selten, sondern das war unterdiagnostiziert, nennt man das. Kommt man nicht auf die Idee, nachzuschauen, weil, wie ich schon gesagt habe, Beschwerdenkonstellationen sehr atypisch unspezifisch sind. Deswegen, aber wie ich gesagt, gibt es andere Arten von Amyloidosen außer ATTR und AL. Kann man sagen, es gibt auch diese AA-Amyloidose-Form, die am häufigsten beim Patienten mit chronischen entzündlichen Erkrankungen auftritt. Zum Beispiel, Sie haben chronische entzündliche Darmerkrankung oder rheumatoide Arthritis, irgendeine rheumatologische Erkrankung, die Sie seit Jahren haben, dann können Sie tatsächlich auch diese AA-Amyloidose entwickeln.
Interessanterweise komme ich jetzt gleich mit meinem, sehr spannend, weil ich habe einen Patienten, der diagnostiziert ein Mittelmeerfieber, hat häufiger immer wieder Fieberschübe. Und er hat vor ein paar Jahren einen Herzschrittmacher bekommen und hat jetzt aktuell polyneuropathische Missempfindung an den Fingern, muss man ehrlich gesagt sagen. Und sagt, Mensch, das hatte er vorher alles nicht gehabt. Letzten Endes muss man jetzt eigentlich aufmerksam werden und sagen, den müsste ich mal bei Ihnen vorstellen, korrekt?
Das würde ich auch vorschlagen, insbesondere weil bei diesem jungen Mann auffällig ist, dass er in seinem jungen Alter direkt Schrittmacher bekommen musste. Das kommt auch nicht so vor in dem Alter. Und wenn daraufhin auch diese neuropathische Beschwerden entwickelt hat, das muss man tatsächlich weiter untersuchen, im Sinne von aufgrund dieser chronisch-inflammatorischen Erkrankung, bei seinem Fall Mittelmeerfieber, auch dass er AA-Amyloidose entwickelt hat im Bereich des Herzens, auch im Bereich des Nervensystems. Das kann man tatsächlich gut untersuchen. Dafür gibt es auch schöne Untersuchungsmodalitäten, die man verwenden kann, sogar ohne zum Teil, dass die Patienten irgendwo gepikst werden müssen.
Das klingt schon mal gut. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Kennen Sie Patienten, die sich bei Ihnen vorgestellt haben, die zum Beispiel eine Blutungsneigung haben?
Ja.
Haben Sie auch?
Ja.
Ich habe tatsächlich 2 Patienten, die einen Faktor 10 Mangel haben und gleichzeitig eine Amyloidose haben.
Okay.
Also es gibt diese Konstellation Faktor 10 Mangel und Amyloidose tatsächlich. Und so bin ich eigentlich auf dieses Thema gekommen übrigens. Und
Sehr interessant.
Vielleicht wäre das ja mal eine schöne Schnittmenge zwischen Amyloidose und Gerinnungsstörung.
Auf jeden Fall. Ja? Was wir im klinischen Alltag sehen, unsere Amyloidose-Patienten neigen sowohl zur vermehrten Blutungen, aber als auch zu vermehrten Thrombosenbildungen.
Spannend.
was wir immer wieder erleben, Vorhofflimmerer als eine häufigste Rhythmusstörung, insbesondere bei solchen älteren Patienten, und die aufgrund dessen Blutverdünner, starken Blutverdünner nehmen müssen und darunter immer wieder verbluten, irgendwelche relevante Blutungen haben aus dem Magen, aus dem Darm, wie auch immer. Und weswegen wir sagen, dass die auch diese Schirmchen im Herzen bekommen, wo man diese Vorhofohr verschließt, damit man nicht unbedingt diesen starken Blutverdünner geben möchte oder muss. Aber daraufhin, die entwickeln auf dem Schirmchen drüber, auch drauf,
auch wieder Thrombosen.
Und dann sind wir gezwungenermaßen wieder dabei, diese starken Blutverdünner zu geben. Deswegen, das ist immer noch ein Bereich, wo keine Forschungen bis dato ausführlich oder intensiv gelaufen sind. Deswegen, das sollte für uns auch dafür motivieren, dass wir solche Patienten unter den engen Lupe nehmen müssen, damit wir verstehen können, was wir genau sehen. Wir können nur sagen, Amyloidose, aber ich habe am Anfang gesagt, dass eine systemische Erkrankung ist. Das ist nicht nur eine Erkrankung eines Organs, sondern kann überall irgendwelche Manifestationen haben.
Ja, es gibt nicht nur die eine Amyloidose, sondern es gibt ganz viele verschiedene Typen und Ursachen dafür, die irgendwo alle ähnliche Ausprägungen haben und auf der anderen Seite aber auch sich total unterschiedlich ausprägen können. Das heißt, du hast mal das Herz betroffen, mal den Bewegungsapparat betroffen und es kann sogar sein, dass die Augen auch mal betroffen sind.
Genau, das macht es daher also so schwierig, muss man sagen, letzten Endes die Diagnose für die Amyloidose zu finden, weil letzten Endes können so viele Organe betroffen werden, mal mehrere, mal nur eins, und deswegen auch so spät die Erkennung dieser Diagnose.
Nun ist ja so bei dieser Erkrankung, dass da verschiedene Moleküle, Proteine, Tetramere, Monomere irgendwie falsch verfaltet sind und abgelagert werden. Und dann das Ziel natürlich sein sollte, dass das eben nicht passiert. Und da kommen wir zur Therapie.
Genau deswegen, Björn, haben wir eine zweite Folge gemacht, denn es gibt tatsächlich eine Therapieform. Und das hören wir uns doch einfach mal in der zweiten Folge an.
Ich bin gespannt. Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.